Ich möchte euch reinnehmen in ein Kapitel der Bibel, das nicht so warm und geschmeidig ist. Und damit ihr das richtig so nachempfinden könnt, richtig euch gut vorstellen könnt, möchte ich euch vorstellen, dass ihr engagiert fromme Leute seid. Also richtig engagiert fromm. Ja? Also ihr habt mindestens 3 christliche Aufkleber auf eurem Auto. Ja? Ihr hattet natürlich irgendwann mal im Laufe der letzten 20 Jahre ein Pflegekind bei euch wohnen. Das hat manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert, aber egal. So, ne, das hattet ihr auf jeden Fall. Ihr spendet mindestens 15% eures Einkommens, also einiges für die Gemeinde, aber einiges natürlich auch anderswohin, also gut aufgeteilt in soziale und in diakonische Projekte. Ihr habt jeden Morgen eine Andachtszeit. Okay, gut. Also ihr habt jeden Morgen eine Andachtszeit mit der Bibel und mit Gebet. Für diese Andachtszeit habt ihr eine verhältnismäßig große Bibel, die ihr natürlich aus Frömmigkeitsgründen und weil ihr das auch nicht so zur Schau stellen wollt, nicht mit in die Gemeinde nehmt. Da nehmt ihr immer die kleine mit. Aber in eurem Bücherschrank sind mindestens 8 Bibeln, 5 verschiedene Übersetzungen. Eine davon ist eine Elberfelder, versprochen. Ja? Okay, also das ungefähr ist euer Hintergrund. Ja? Das ungefähr ist euer Hintergrund. Könnt ihr euch da reinfühlen, so innen drin irgendwie so? Elberfelder ist jetzt so ein Insider gewesen. Ne? Das ist eine sehr, sehr genaue Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache. Das ist vielleicht so die genaueste Übersetzung, die man so noch lesen kann. Diese Leute, die hießen zu Lebzeiten Jesu Pharisäer. Ja? Das war die Bezeichnung zu Jesu Lebzeiten für Juden, die sich sehr hingegeben ihren Glauben zugewendet haben, die in vielerlei Hinsicht sehr vorbildlich gelebt haben. Die haben noch so ein paar andere Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel gefastet, 2-mal die Woche, wenn man das richtig gemacht hat, und haben das, was sie dabei gespart haben, gespendet. Also das waren schon Leute, die einen guten Ruf hatten und die in ihrer Nachbarschaft irgendwie den moralischen Standard ganz schön hochgehalten haben. Also durch das, was sie tatsächlich gelebt haben, durch das, was sie von anderen verlangt haben zu leben. Und jetzt nehme ich euch mit rein in Matthäus 23 in ein Wort, in dem Jesus eigentlich ein ganzes Kapitel lang die Pharisäer anschreit. Also ich habe das nicht mehr genau durchgezählt, aber ich würde schätzen, ungefähr 15 Ausrufezeichen kommen in diesem Text vor. Ich mag keine Texte mit vielen Ausrufezeichen. Also kennt ihr das so, diese Internetappelle, wo man in den ersten 4 Sätzen 3 Ausrufezeichen liest? Das ist bei mir schon alles gelaufen. Ja? Also da weiß ich, das. Auf keinen Fall werde ich hier irgendwas unterschreiben. Aber Stil ist ja unterschiedlich. Also für alle, die auf Ausrufezeichen stehen, jetzt ist euer Text. Matthäus 23, darauf wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger und sagte, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben hat. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen. Aber nach ihrem Verhalten dürft ihr euch nicht richten. Denn sie selber tun gar nicht, was sie lehren. Sie schnüren schwere, kaum tragbare Last zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst machen keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie tragen auffällige, breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten an ihren Kleidern. Also wer jetzt an so Bilder von frommen Juden denkt, ja, das stimmt, aber das, was wir so kennen als Kleidung frommer Juden, das ist eigentlich Folklore aus Osteuropa. Bei Festmählern sitzen sie auf den Ehrenplätzen und beim Gottesdienst in der vordersten Reihe. Also, okay. Sie haben es gerne, wenn die Leute auf der Straße respektvoll grüßen und sie als ehrwürdiger Lehrer anreden. Aber ihr sollt euch nicht ehrwürdiger Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüdern und Schwestern und nur einer ist euer Lehrer. Auch sollt ihr euch auf der Erde keinen von euch Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn auch Lehrmeister ist bei euch nur einer, Christus, der versprochene Retter. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott gedemütigt. Und wer sich selbst gering achtet, wird von ihm zu Ehren gebracht. Also Jesus läuft sich jetzt gerade warm. Es wird jetzt gleich nochmal ein bisschen stärker. Jesus läuft sich jetzt gerade warm und fängt erstmal an und sagt ihnen, Leute, wir befinden uns alle auf Augenhöhe. Also wenn es darum geht, dass wir versuchen, uns auf den Weg zu machen zu Gott, dann sind wir alle irgendwie ziemlich Schulter an Schulter. Und das alles, was wir tun können, ist, dass wir uns gegenseitig vielleicht ermutigen, vielleicht auch gegenseitig helfen. Aber es wird schwierig, wenn wir stark hierarchisch an Sachen rangehen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum in der Geschichte meiner Freikirche hier jetzt mein Vorvorvorgänger noch Prediger genannt wurde. Weil Pastor, das klang schon wieder so nach Amt und Hochwürden und wie auch immer. Und das wollte unsere Freikirche damals verhindern. Wir haben irgendwann im Laufe der Zeit uns dann doch mal Pastoren genannt, vielleicht so vor 50 Jahren. Weil für Leute draußen der Begriff Prediger einfach nur gruselig klingt. Also stell dir mal vor, jemand stellt sich vor und sagt, ich bin Prediger. Ja, also die Leute kriegen ja Angst. Ne? So Pastor, da ahnen sie zumindest, was das für ein Mensch sein könnte. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern. Jetzt geht Jesus richtig rein. Ihr Scheinheiligen, ihr versperrt den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle, die hinein wollen. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr reist um die halbe Welt, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gefunden habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Weh euch, ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, ist nicht an den Schwur gebunden, nur wer beim Gold im Tempel schwört, muss seinen Schwur halten. Also, das gab es tatsächlich damals, da gibt es ganz interessante Texte aus dieser Zeit. Töricht und blind seid ihr. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird? Ihr sagt auch, wenn einer beim Altar schwört, braucht er seinen Schwur nicht zu halten. Nur wenn er beim Opfer auf dem Altar schwört, ihr Verblendeten, was ist wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Wer beim Altar schwört, der schwört doch zugleich bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört damit auch bei Gott, der dort wohnt. Und wenn einer beim Himmel schwört, dann schwört er beim Thron Gottes und bei Gott, der darauf sitzt. Was kreidet er hier an? Was er hier ankreidet, ist eine akribische Auslegungslehre, die sich überall dort entwickeln, wo Leute die Bibel wirklich ernst nehmen. Herzlich willkommen, wir sind auch so eine Gemeinde. Uns ist die Bibel wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch von der ersten bis zur letzten Seite von Gott inspiriert ist. Nichts in diesem Buch steht da einfach nur, weil sich das irgendwer aus den Fingern gesogen hat, sondern Gott hat uns dieses Buch geschenkt. Jetzt gibt es aber eine Schwierigkeit. Wenn dieses Buch gelesen wird wie eine respektvoll zusammengestellte Märchensammlung, ja, dann kann man dieses Buch lesen und kann zwischendurch sagen, ah, das sagt diese Bibelstelle, kann sich darüber richtig herzlich lustig machen und kann dann auch irgendwelche Sachen darüber erzählen. Wenn man aber dieses Buch liest als Gottes Wort, dann ist ja alles, was hier drin steht, für mich auch irgendwie verbindlich. In dem Zuspruch, den da drin steckt, in der Herausforderung, die da drin steckt, in den Angriffen auf mein Leben, die da drin stecken, also mit allem, was so dazugehört. Was automatisch dazu führt, wenn ich das Buch fromm lese, also so wie ich das tue, wenn ich dieses Buch fromm lese, führt es dazu, dass ich beim Lesen versuche, das, was hier drin steht, zu reduzieren. Es ein bisschen mit, wie soll ich das sagen, mit Liebe zu bedecken. Ja, dass es nicht ganz so scharf klingt wie das, was ich hier drin finde. Und in der Folge führt es dazu, dass Gruppen, die eben dieses Wort ernst nehmen, irgendwann anfangen, ganz akribisch darüber nachzudenken, wie denn exakt das Wort Gottes in Bezug auf die und die Frage zu verstehen ist und wie eben nicht. Weil das wie eben nicht ist ja super wichtig, weil da kann man ja machen, was man will. Das greift Jesus hier an. Jesus redet hier eigentlich ja übers Schwören, das ist jetzt nicht unsere Thematik. Obwohl, wenn ihr mal einen Christen-Eiertanz erleben wollt, ja, dann fragt mal einen lieben Mitchristen, wie es sein kann, dass es Leute unter uns gibt, die als Lehrer zum Beispiel vereidigt worden sind, obwohl im Neuen Testament drinsteht, dass man nicht schwören soll. Ja? Also fragt mal einen Lehrer, wie er das gemacht hat, so einen gläubigen Lehrer. Also wie es ihm damit so geht, mit seinem Schwur, den er da so tut. Die meisten machen es einfach, weil es alle getan haben und können überhaupt nicht erklären, wie das mit der Bibel übereinkommt. Man kann das gut erklären, warum es mit der Bibel übereinkommt. Aber die meisten machen sich gar nicht die Mühe, sondern die machen das, was die anderen 20 Lehrerkandidaten neben sich auch machen. Und irgendwie wird das schon richtig sein. Haben ja vorher viele fromme Lehrer auch getan. Dem Staat Treue schwören. Also, ne, ich will, also jetzt lächeln mich die Lehrer an. Ich wusste, dass das passiert so. Ne? Also, was ich damit sagen will, ist, wir immer, wenn wir anfangen, die Bibel wirklich ernst zu nehmen, wird die Bibel eigentlich für uns auch ganz schön unhandlich. Deswegen ist eine der Fluchtmöglichkeiten, da rauszukommen, und das kann man in der Kirchengeschichte super beobachten, ist, wie ganze Gemeinden, ganze Gemeinschaft, manchmal ganze Kirchen sich irgendwann von der Bibel verabschieden. Und statt zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort, ist da eine nette Formulierung, die Bibel enthält Gottes Wort. Total niedliche Formulierung. Ja, das ist so, als wenn ich sagen würde, im Kühlschrank bei uns stehen Sachen, die man essen kann. Also mit dieser Ansage würde ich sagen, sei vorsichtig mit allem, was du bei uns rausholst und guck genau aufs Verfallsdatum. Ja? Also ich glaube, die Bibel ist Gottes Wort und enthält nicht nur Gottes Wort. Also es ist eine der Fluchtmöglichkeiten. Die andere Fluchtmöglichkeit für die, die sagen, ah, die Bibel ist trotzdem Gottes Wort von vorne bis hinten, für die ist eine der Fluchtmöglichkeiten, darüber nachzugucken und zu sagen, das kann man bestimmt auch ein bisschen anders verstehen. Und wir feilen da so lange rum. Also über manche Fragen feilen wir Christen seit Jahrhunderten rum. Wir feilen da so lange rum, bis wir damit irgendwie unseren Alltag übereinander kriegen. Also man kann damit auch gut umgehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nur Mist damit machen kann. Aber Jesus beschreibt, wie er es mit Leuten zu tun hat, die eben jetzt hier am Beispiel des Schwörens irgendwie komisch sind. Er geht weiter. Wehe euch Gesetzeslehrern und Pharisäern. Ihr da waren wir schon bei dem so und so weiter. Also obwohl das ist auch, ne, wie euch ihr Gesetzlehrer wieder. Vers 23, wie euch Gesetzlehrer und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies sollt ihr tun, ohne das andere zu lassen. Ihr wollt die Menschen führen und seid selbst blind. Die winzigste Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele schluckt ihr unbesehen hinunter. Dieser letzte Teil, der bezieht sich darauf, dass es für die frommen Juden wichtig war, bestimmte Speisegebote einzuhalten. Und also bestimmte Insekten gehörten zu dem, was man nicht essen durfte. Und deswegen wurde das Wasser also ganz genau durchgeguckt. Und Kamele runterschlucken wird einfach nur gesagt, also ihr macht Sachen, die sind undenkbar, aber ihr kümmert euch darum, dass euer Essen ethisch rein ist. Wehe euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüssel. Aber was darin ist, habt ihr euch in eurer Gier zusammengestohlen. Ihr blinden Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass es mit dem Inhalt des Bechers seine Richtigkeit hat, dann wird auch sein Äußeres rein. Wie euch Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr, von außen hält man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und Ungehorsam gegen Gott. Wie euch Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr baut den Propheten wunderschöne Grabmäler und schmückt die Gräber der Gerechten. Und ihr sagt, hätten wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt, wir hätten uns nicht daran beteiligt, die Propheten umzubringen. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr von Prophetenmördern abstammt. Macht nur das Maß eurer Väter voll, ihr Nattern, ihr Schlangenbrut. Wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen? Hört gut zu, ich werde euch Propheten, weise Männer und echte Gesetzeslehrer schicken. Ihr werdet einige von ihnen töten. Andere ans Kreuz bringen, wieder andere in euren Synagogen auspeitschen und von Stadt zu Stadt verfolgen. So stellt ihr euch an eine Reihe mit euren Vorfahren und werdet zur Rechenschaft gezogen werden für die Ermordung aller Gerechten von Abel an bis zu Secharia, dem Sohn von Berechia, den ihr zwischen Tempelhaus und Brandopferaltar umgebracht habt. Ich versichere euch, diese Generation wird die Strafe für alle diese Schandtaten bekommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um dich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird Gott euren Tempel verlassen und er wird verwüstet daliegen. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Also das ist merkwürdig, ne? Also ich habe gesagt, nachher lade ich euch ein, jetzt hier ein Versprechen Gott zu geben, irgendwie eine Sache zu sagen, wo ihr sagt, so an der Stelle möchte ich wachsen, an der Stelle möchte ich einen Schritt tun. Und wir wollen dann kurz füreinander beten. Ich habe diesen Text genommen, um die Gefahren mal aufzuzeigen. Es geht nicht darum, dass es besser aussieht, was wir tun. Es ist völlig egal, wie das, was wir tun, aussieht. Das ist egal. Es ist ja erschreckend, wenn Jesus hier sagt, na, ihr reist um die halbe Welt, um einen Menschen für euch zu gewinnen. Na, und dann macht er ihn zu einem wie ihr. Klammer auf, ne? Schlimm, Klammer zu. Ne? Also irgendwie in all dem wird ja deutlich, dass Jesus sagt, was ist eigentlich der Kern von all dem, was ihr tut und glaubt? Was ist der Kern? Wo ist eigentlich euer Herz in der ganzen Geschichte? Wo hängt euer Herz? Und ich möchte euch herausfordern, heute euer eigenes Leben euch anzugucken und an einer Stelle eures Lebens zu sagen, ich möchte raus aus einem inneren Mittelmaß, lasst es mich mal so nennen. Wir haben als Gemeinde vor ein paar Monaten angefangen, uns beim Thema Liebe mehr und mehr auf den Weg zu machen, haben viele Predigten zu dem Thema gehört, einiges läuft in den Kleingruppen, viele Gesprächskreise sind an anderer Stelle stattgefunden und wir fangen an, bei diesem Thema immer weiter zu graben und mir persönlich geht es so, dass ich also die Bibel inzwischen noch mal deutlich anders lese in den letzten Monaten, wo ich merke, so, was da alles irgendwie so drinsteckt und dran steckt. Und die eigentliche Schwierigkeit ist die, einem, der seit 20 Jahren Auto fährt, beizubringen, besser Auto zu fahren. Weil das kann ich ja. Ich fahre ja seit 20 Jahren unfallfrei. Und dann ist es total schwierig, mit jemandem darüber zu reden, wie man besser Auto fahren kann. Und ich glaube, vielen von uns geht es mit ihrem Leben genauso. Wir kommen noch irgendwie ganz gut zurecht. Wir sind auch, was unsere Nachbarschaften angeht, meist der positive Teil unserer Nachbarschaft. Wir sind schon im Großen und Ganzen die Netten, die Guten. Und natürlich, weil wir wissen, dass Bescheidenheit zum Christentum dazugehört, sind es nicht drei christliche Aufkleber auf unserem Auto. Einer reicht. Ne? Also wir sehen schon irgendwie zu, dass wir es nicht übertreiben und wir sehen irgendwie zu, und in all dem zusehen, dass wir es nicht übertreiben, vergessen wir, dass es bei Jesus auch immer darum geht, dass Jesus sagen würde, ich traue dir mehr zu. Ich traue dir mehr zu. Es ist nicht so, dass so wie du heute lebst, dass das die Grenze von dem ist, was du kannst. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes, um uns zu erlösen, unser Herz zu verändern. Er ist gekommen, aus uns Dinge herauszuholen, die hätten wir nie für möglich gehalten. Das ist jetzt hier nicht der Ort, aber einige könnten bewegende Geschichten davon erzählen und ich glaube ich auch, wo über viele Jahre hinweg Gott Dinge getan hat im Herzen, wo Dinge möglich geworden sind, die hätte ich so vor 10 Jahren noch nicht für möglich gehalten. Die Gott einfach tut, so Schritt für Schritt. Aber zu sagen, Gott tut einfach, ist eben auch nur 3/4 der Wahrheit. 1/4 der Wahrheit ist, dass es ein darauf Eingehen gibt, ein Mitgehen gibt. Ich habe an manchen Stellen schon mal Christsein verglichen mit einem Tanz. Klar ist Gott derjenige, der mich auf die Tanzfläche bittet. Klar ist er derjenige, der führt. Er ist derjenige, der wenn es übers Parkett des Lebens geht, der sagt, was jetzt für Bewegungen dran sind. Aber wenn ich mich nicht führen lasse, wenn ich so tanze, wie Sven tanzt, ja, dann sieht das gruselig aus. Ja, dann wird das schwierig. Sondern ich muss irgendwie mich auf das da einlassen, was mein Gott mit mir tut. Diese Leute, die hier beschrieben werden, diese Leute, die hier adressiert werden von Jesus, sind Leute, die genau wissen, was dran ist. Und die ganz genau darauf achten, dass sie alle möglichen Ordnungen und Befehle und wie auch immer einhalten. Aber man hat das Gefühl, Jesus spricht sie an und sagt, Mann, ihr habt an den wesentlichen Sachen keinen Anteil mehr. Die wesentlichen Sachen laufen an euch vorbei. Und wenn wir über das Wesentliche reden im Neuen Testament, dann ist das eben eins dieser Dinge zu sagen, Gott will, dass wir ihn lieben. Von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserem ganzen Verstand. Und über tiefer einzusteigen in das Gottlieben, darüber haben wir die letzten Monate kaum geredet. Da müssen wir uns nochmal ganz anders Zeit für nehmen. Und Jesus geht weiter und sagt, und das andere, den Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist dem gleichgestellt, diesem ersten Gebot. Und meine Herausforderung heute hier für dich, egal ob du jetzt das erste Mal hier sitzt oder schon seit 17 Jahren irgendwie mit uns irgendwie Gemeindeleben teilst, ist zu sagen, entscheide dich für eine Person. Entscheide dich für eine Person in deinem Leben. Und du sagst, ich will an dieser Stelle mit Gottes Hilfe besser lieben. Ich möchte mehr lieben. Ich glaube, dass Liebe etwas ist, was Gott uns schenkt. Ich glaube aber auch, dass Liebe etwas ist, was wir weiterreichen müssen. Und im Weiterreichen werden wir dann im Laufe der Jahre tatsächlich immer besser. Ich glaube, dass Liebe was mit Entscheidung zu tun hat. Es hat tatsächlich was mit Reden zu tun. Es hat was mit Treue zu tun. Ist und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass Liebe etwas ist, was sozusagen über Nacht über mich kommt, wie so ein dieses Kneipeng-Verliebtsein von 13-jährigen Teenies. Sondern Liebe ist etwas, was ganz viel zu tun hat mit Festhalten, dranbleiben, sich entscheiden. Es ist nicht immer Liebe, wenn ich morgens um 3 mich um so ein Kind kümmere. Es ist einfach Anstand. Und es ist die Überlegung, wenn ich das jetzt nicht tue, kriege ich morgen früh so einen Einlauf von meiner Frau. Ja, so, ne? Aber es gibt auch die Momente, wo es morgens um 3 Liebe ist. Und wenn ich das morgens um 3 Abend für Abend für Abend für Abend tue, dann werde ich merken, dass bestimmte Dinge mir leichter fallen. Es ist dann gar nicht mehr so schlimm, morgens um 3 aufzustehen. Es ist dann gar nicht mehr so und so weiter und so fort. All das hat irgendwie was zu tun mit ehrlich zu sein mit sich selbst, sich zu Gott umzudrehen und zu sagen, so wie ich bin, komme ich jetzt zu dir. Und ich will, dass du mir was beibringst. Ich will insgesamt ein Mensch sein, der mehr liebt. Und am liebsten würde ich die ganze Welt mehr lieben. Aber das ist zu groß gedacht. Ich möchte euch herausfordern, einen Menschen in eurem Leben mit dem Herzen zu ergreifen, zu sagen, ich möchte diesen Menschen in den nächsten Wochen und Monaten mehr lieben, konkreter lieben. Das soll mich ruhig ein bisschen was kosten. Und das Einfachste ist jetzt, an den Ehepartner neben dir zu denken. Ja? Ich würde sagen, wenn die Beziehung zwischen dir und deinem Partner eine 1 oder eine 2 ist, dann vergiss das jetzt mal. Ja? Das hat hier kein, das sich vorzunehmen, besser zu werden, ein Witz. Ja? Wenn eure Beziehung schlechter ist, dann ist das vielleicht doch ein gutes Ding. Wer ist der Mensch, mit dem du hineinwachsen sollst in Liebe? Denk mal ein bisschen drüber nach. So, jetzt gehe ich noch mal mit euch in einen Vers hier nochmal rein. Vers 23. Wie euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr gebt Gott den 10. Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Also man kann sich das vorstellen, ne, wenn der Pharisäer in seinen Garten gegangen ist und hat da also irgendwie geerntet, ne, dann hat er also 10 Büschelchen Minze rausgeholt aus seinem Garten und hat einen Teil, also von diesen 10 Büschelchen, ein Büschelchen hat er zu seinem armen Nachbarn rübergetragen und hat ihm dann das Minzebüschelchen in die Hand gedrückt und gesagt, für dich, weil Gott dich liebt. Ja, also, aber das Gesagte weiß ich nicht so genau, ne? Aber so. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Und jetzt kommt einer von diesen ganz provozierenden Sätzen. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Es gibt im Alten Testament einen riesen Wust an Anordnungen über das Geben des Zehnten. Also die Bibel besteht zu drei Vierteln aus vor Jesus und zu einem Viertel mit und nach Jesus. Das Alte Testament, diese drei Viertel, da ist unglaublich viel über Geld drin. Ja, also die Bibel ist eigentlich ein Buch über Geld. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber da ist unglaublich viel über Geld drin. Das ahnt man gar nicht. Wenn man anfängt, mal über Geld in der Bibel zu lesen, ist irre, was da alles drin steht. Und eins dieser Themen ist der sogenannte Zehnte. Ich würde sagen, wir wissen noch nicht, gar nicht mal so richtig, was der Zehnte ist. Also wenn man mal anfängt, da richtig, richtig einzusteigen, zu sagen, ist der Zehnte eigentlich 10% von deinem Einkommen? Jein. Also manchmal gibt es nämlich auch noch einen zweiten Zehnten und einen dritten Zehnten. Kompliziertes Thema. Wohin geht denn dieser Zehnte? Ja, so, ne? Also wenn man durch die ganze Bibel durchgeht, ist es ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Jetzt kommt Jesus hier. Nimmt dieses unglaublich komplexe, wahnsinnig große, gigantische Thema und mit einem Nebensatz sagt er, das solltet ihr tun. Also demnächst ist ja mal wieder Weihnachten, ne? Guckt über eure Weihnachtsgeschenke und überlegt euch 10%, an wen ihr die abgeben wollt. Also das ist das, was er hier sagt. Minze, Kümmel, Dill, Verzehnten. Das solltet ihr tun. Ja, braucht mich gar nicht so anlachen, das stimmt tatsächlich, steht hier drin. So, ne? Und das andere aber, Recht und Gerechtigkeit und Treue und ne? Liebe, das nicht sein lassen. Jesus entgeht an dieser einen Stelle, in diesem ganzen, die ganze Zeit sagt er, oh, seht bloß zu, dass ihr nicht so komische Typen seid, die ganze Zeit genau erklären, was sie tun, aber eigentlich ist euer Herz kalt wie Eis. Ja, seht zu, dass das nicht so ist. An dieser Stelle sagt er, ich entlasse euch trotzdem nicht daraus, dass das, was ihr tut, dass das vor Gott zu verantworten ist. Es geht nicht nur um Gefühltes. Es geht nicht nur darum, irgendwie so vom, ah, das, da habe ich jetzt gerade ein Herz für oder irgendwie sowas. Wenn wir das, was wir tun, immer nur tun, weil wir gerade ein Herz dafür haben, dann werden wir egoistische Idioten. Jesus nimmt uns da nicht raus. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich möchte dieser einen Person mit mehr Liebe begegnen, dann heißt das nicht, dass nachdem jemand für dich gebetet hat, dass das alles locker flockig geht und dass das alles immer so leicht und fluffig daherkommt. Sondern an manchen Stellen ist das, ich will einen Menschen lieben, ein anstrengender, langer, komplizierter Weg. Für manche von uns heißt das, ich muss endlich mal an die Ecke meines Herzens ran, die hier nicht lieben will. Und ich will daran. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie daherkommen und sagen, ja, dafür habe ich nicht die Kraft. Und mit dafür habe ich nicht die Kraft, kann ich alles in meinem Leben erklären. Und irgendwann hänge ich einfach nur noch schlaff irgendwo rum und bin eigentlich nur noch eine blöde Last. Das muss so nicht sein. Das muss so nicht sein. Als Gott uns geschaffen hat, da hat er uns geliebt. Und das Merkwürdige ist, er bleibt dabei. Gott selbst steht vor und steht hinter uns und ist die ganze Zeit dabei und sagt, ey Sven, wenn ich dich sehe, dann kann ich mir Sachen vorstellen. Das ist der Hammer. So geht es Gott, wenn er uns sieht. So geht es Gott, wenn er uns sieht. Manchmal ist das ein echter Weg. Aber wenn wir uns auf den Weg, ich sage es jetzt mal ein bisschen blumig, wenn wir uns auf den Weg der Liebe machen, dann wissen wir bei allem Scheitern, bei allem, was wir nicht auf die Reihe kriegen, wissen wir, auf diesem Weg ist Gott auf jeden Fall dabei. Wenn wir uns auf den Weg machen, mehr zu lieben, dann ist Gott auf jeden Fall dabei. Und das wäre jetzt etwas zu sehr zugespitzt, ich sag's mal trotzdem so, wenn du Gott begegnen willst, dann ist, ich mache mich auf den Weg, einen Menschen mehr zu lieben, ein verhältnismäßig guter Weg. Weil wahrscheinlich bringt dich das irgendwann in den Punkt, wo du dich umdrehst, zu Gott schreist und sagst, ich kann nicht. Ich will nicht, ich mag nicht. Hilf mir. Das ist ein gutes Gebet. Es ist ein ehrliches Gebet. Das ist okay. Und heute ist die Einladung zu sagen, ich möchte heute, hier und jetzt eine Person festmachen. Und wir machen das so ein bisschen abgezirkelt. Also ich möchte gleich die nach vorne bitten, die sonst mit mir zusammen das Abendmahl austeilen. Kommt zu diesen Leuten und sagt ihnen einfach, ich möchte, und dann spricht diese Person aus. Ja? Ich möchte mehr lieben. Ja? Und wenn es notwendig ist, sag ruhig noch einen zweiten Satz. Aber nicht 12 Sätze und wie auch immer, und ist ja gar nicht wichtig. Gott ist derjenige, der mit euch jetzt irgendwie weitergehen will. Trotzdem glaube ich, ist es gut, wenn das jetzt hier nicht nur so verdruckst auf dem Stuhl und so im Stillen und Heimlichen und irgendwie sowas passiert, sondern wenn wir das mal einer Person gegenüber aussprechen. Das aus inneren didaktischen Gründen macht das für jeden von uns Sinn. Und dann lasst euch Segen zusprechen. Jetzt bete ich nochmal dazu. Jesus, ich möchte nochmal danken für das Feuer, was man in so einem Text spürt. Dass wir dir einfach nicht egal sind. Dass du nicht über die Missstände in unseren Herzen oder in dieser Welt hinweg guckst, sondern dass es Dinge gibt, die dich brodeln lassen. Gott, du bist nicht der unbewegte Beweger. Und wir bitten dich, dass wir an dein Herz rankommen und dein Herz an uns rankommt. Wir bitten dich, dass etwas von dem Feuer, das in dir brennt, auch in uns brennt. Wir bitten dich, dass etwas von dem, was du in uns hervorbringen willst, dass wir das zulassen, dass wir uns darauf einlassen, dass es uns was kosten darf. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedem Einzelnen hier hilfst, eine gute Entscheidung zu treffen, einen guten Schritt zu gehen, sich zu verabschieden aus einem gewissen austarierten Mittelmaß und an einer Stelle herauszutreten und zu sagen, ich will lieben. Herr, hilf, dass diese Entscheidungen Tiefe haben, dass diese Entscheidungen Gewicht haben, dass diese Entscheidungen uns begleiten, auch über die nächsten Wochen und Monate. Hilf, dass wir gerade beim Thema Liebe eine Entschlossenheit an den Tag bringen, die tief ist und scharf ist. Erbarm dich über uns. Bring etwas von dem hervor, was du in uns siehst. Gieß deine Liebe aus in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Tu dein Werk, Herr. Amen.